lesen mal die Überschrift gemeinsam. Dienen, Leben ergreifen, aufbauen. Und wir lesen 1. Petrus 2, 4 bis 5.
Zu ihm kommen, als zu einem lebendigen Stein, von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, in Ehren gehalten, und werden auf ihr aufgebaut, als lebendige Steine, zum geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott angenehm findet. Jesus Christus.
Ich habe mich gefreut zu hören, dass ich am Samstag Gemeinschaft hatte über das Dienen in seinem Haus. Ja, es ist groß und wunderbar und es ist eine Herrlichkeit, in seinem Haus zu dienen, sich dafür hinzugeben, jeder nach seinem Maß. Der eine wird dies machen, der andere jenes, der andere mehr, der andere weniger. Aber jeder hat seinen Anteil. Es ist kostbar, sich dafür hinzugeben. Und es ist ja nicht irgendwo, wo wir dienen, sondern es ist im Haus Gottes, in dem wir dienen. Und das ist etwas Großes, das unsere Vorstellung bei weitem übersteigt. Wir sehen jetzt heute hier wenigen Menschen, die sich hier versammelt haben, als das Haus Gottes, was es heute ist. Aber das Haus Gottes reicht viel weiter. Es ist nicht nur für heute und hier und jetzt, sondern es ist für die Ewigkeit. Es ist das, wohin alles hinstrebt und hinzielt. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Vorsatz, dass er sich fest vorgenommen hat. Das ist, dass sein Haus gebaut wird. Deswegen haben wir da den Vers ja vorher noch gelesen, dass wir aufgebaut werden als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Das muss wirklich solch eine Vision, solch ein Brennen in unserem Herzen sein. Das ist nicht nur etwas, ja, ich bin jetzt halt hier in der Gemeinde und da finden wir es ganz schön, sind froh, dass wir zusammen sind. Das sicherlich auch. Aber die Gemeinde hat mit dem ewigen Vorsatz Gottes zu tun. Epheser 3, Vers 8 bis 11. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben, die Nationen als Evangelium den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Ökonomie des Geheimnisses ist, das von Ewigkeit her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, damit jetzt durch die Gemeinde, den Mächten und den Gewalten in den Himmeln die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Diese Sicht brauchen wir von der Gemeinde. Diese klare Vision, sie soll nicht verblassen, sondern sie soll zunehmen. Vielleicht schon mal gebrachtes Beispiel, wenn jemand sich vorgenommen hat, auf einen hohen Berg zu steigen, dann gehst du manchmal durch einen Wald, durch ein tiefes Tal. Den Gipfel siehst du gar nicht mehr. Aber du hast weiter den Wunsch in deinem Herzen und vergisst nicht, wohin du willst. Und dann zwischendurch lichtet sich der Wald. Und dann hast du wieder einen Blick. Da wollen wir hin. Halleluja. So müssen wir die Vision vom Haus Gottes also klar vor Augen sehen. Dieses Haus Gottes hat Ewigkeitswert. Ist für die Ewigkeit. Und was ist das, Aufbau? Ist das nur, dass wir uns gut verstehen? Ich denke, das ist noch mehr. Natürlich gehört das auch mit dazu. Dass eine Gruppe von Menschen, die aufgebaut ist, sie kennen den Willen Gottes und sind bereit, ihn auch zu tun. Und sowohl jeder Einzelne als auch gemeinsam. Und das ist das, was der Herr heute sucht. Dass wir in Einheit zusammenkommen, in Einheit seinen Willen tun. Sieht dann verschieden aus für die verschiedenen Glieder seines Leibes. Aber es ist ein Leib, der gemeinsam dem Haupt Jesus Christus untertan ist und ihm einfach folgt. Solch ein Leib, solch eine Gruppe von Menschen, das sucht der Herr. Dafür wollen wir uns hingeben. Es ist nicht, dass uns irgendeine gemeinsame Lehrauffassung eint oder gewisse Praktiken, gewisse Dinge, die wir so gemeinsam normalerweise tun. Sicher, das gehört auch zu gewissem Maß dazu. Aber was uns eint, ist sein Leben und sein Geist. Wir haben dasselbe Leben vom Vater empfangen. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch den Glauben an den Herrn Jesus und haben den Geist, seinen wunderbaren Geist in uns wohnen. Und das macht uns eins. Und in diese Einheit, die sollen wir festhalten. Das ist etwas, was wir aktiv festhalten müssen. Im Epheserbrief heißt es ja, seid fleißig zu halten, die Einheit des Geistes. Und jeder von uns ist da aufgefordert, auch zu Hause aktiv zu sein darin. Ja? Diese Vision sich klar immer wieder vor Augen zu führen. Klar, fest darin zu sein. Und wo wir es noch nicht gesehen haben, ihn auch fragen, Herr, zeige mir noch mehr die Gemeinde. Zeige mir noch mehr, was Aufbau bedeutet. Ich kann jetzt ja einiges reden, aber es muss in unserem Herzen brennen. Und es ist nur, wenn wir den Herrn fragen, selbst vor ihn kommen, ihn im Wort suchen. Ja, um diesen Vorsatz Gottes zu erfüllen, braucht es seinen Geist und sein Leben. Das ist auch das, ja, was uns eins macht. Deswegen schreibt Herr Petrus ja auch, dass wir aufgebaut werden als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Also hier findest du das Leben und den Geist. Wir sind lebendige Steine, die wir das Leben haben, und es ist ein geistliches Haus, das aufgebaut wird. Also ohne Geist und Leben ist kein Aufbau möglich. Und darüber hatten wir auch in Schlögen im letzten Wochenende Gemeinschaft. Ja, so aus der Richtung heraus möchte ich einfach noch ein bisschen auch mitteilen. Für den Aufbau brauchen wir Geist und Leben. Wie kommen wir dazu? Möchte ich fragen, was ist Leben? Die Bibel hat dafür, also das Neue Testament, drei verschiedene Worte, die dann häufig, nicht immer, aber häufig im Deutschen immer wieder mit Leben übersetzt werden. Leben, mein Gut, wir kennen Pflanzenleben, wir kennen das biologische Leben, kennen die Pflanzen, kennen die Tiere. Das ist einfach Bios. So ist das griechische Wort dafür. Das ist schon ein Geheimnis. Keiner kann genau erklären, was Leben genau ist. Man kann es beschreiben, aber was macht eine Sache lebendig? Leben kann nur durch Leben wieder weitergegeben werden. Aber aus totem Materie Leben entsteht? Es geht nicht. Leben ist ein Geheimnis. Aber es gibt jetzt nicht nur dieses biologische, natürliche Leben, sondern die Bibel hat ein weiteres Wort. Das ist Psyche. Unsere Seele, die Psyche. Das ist auch etwas Verborgenes. Weißt du, es kann sein, deinem Leib geht völlig gut, dein Blutbild ist völlig in Ordnung, aber du hast extreme Störungen, kannst vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr tun, bist ganz verdreht. Das heißt, deine Seele ist krank. Das ist nicht dein Leib, der krank ist, sondern deine Seele ist krank, deine Psyche. Das heißt, hier gibt es ein anderes Leben noch. Die zwei, die kennen die meisten Menschen. Aber das dritte Leben, und darum geht es uns heute. Dafür hat die Bibel das Wort Zoe. Das wird in der Bibel nicht immer, aber meistens mit dem ewigen Leben verbunden. Ewiges Leben, das ist Zoe-Leben. Und das ist noch ein größeres Geheimnis. Es gibt viele Menschen, die das gar nicht kennen. Aber wir kennen es. Vielleicht noch viel zu wenig. Aber wir sollen heute alle neuen Hunger danach bekommen, dieses Leben noch mehr zu entdecken. Das brauchen wir für den Aufbau. Ohne das gibt es keinen Aufbau. Es gibt im Verlag 3 Büchlein. Das eine heißt Leben finden, das andere heißt im Leben wachsen und das dritte Leben kennen. Ich gehe jetzt heute nicht auf diese 3 Bücher ein, aber vielleicht wer Freude hat, nimmt sich da mal eins oder vielleicht sogar alle 3 mal vor, liest die. Das ist eine Hilfe, um noch mehr Leben zu kennen. Aber ich möchte jetzt mal auf diese 3 Punkte etwas eingehen. Und zwar, wenn du einfach hier als Mensch in dieser Welt lebst, den Herrn noch nicht kennst, dann musst du Leben finden erstmal. Wir alle, denke ich, haben Leben gefunden. Wenn noch jemand hier ist, der es noch nicht gefunden hat, der möge zum Herrn kommen. Der Herr sagt in Johannes 10, Vers 10 bis 11, dass er der gute Hirte ist. Und da sagt er, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. So geht es uns oft in der Welt, dass wir Tod erfahren, Verderben erfahren, ja, uns was geraubt wird, was es auch immer sei. Aber der Herr ist gekommen. Er sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es überfließend haben sollen. Und das ist dies Zoe-Leben, ja, was er hier sagt. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es überfließend haben sollen. Wer Leben noch nicht kennt, der kann einfach zum Herrn Jesus kommen und ihm sagen, Herr Jesus, ich möchte dich als mein Leben. Möchte dich als mein Leben in mein Herz aufnehmen. Und der Herr sagt, ja, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Wenn du das ihn bittest, dann kommt er in dein Herz. Er zögert da nicht. Und dann kannst du sicher sein, ich habe dieses Leben empfangen. Dieses ewige Leben von Gott. Er ist gekommen, dass wir Leben haben und es überfließend haben sollen. Ist doch einfach, ist nicht schwer. Leben finden. Und dann wohnt dieses Leben in uns. Und wie die Bibel zeigt, der ist dann aus Gott geboren. Wenn du Leben empfängst, dann ist es eine Geburt. Deswegen sagt Johannes auch, Johannes 1, Vers 12 und 13, wie viele Menschen ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Lass uns das alle mal zusammen sagen. Ich bin aus Gott geboren. Amen. Ich habe sein Leben empfangen. Gott ist mein Vater. Wir müssen solch ein Bewusstsein haben. Ich habe dieses Leben. Ich bin aus Gott geboren. Wenn ein Säugling geboren ist, dann braucht er viel Pflege. Es braucht eine Mutter, einen Vater, der sich um dieses Säugling kümmert. Und dann braucht Nahrung, braucht Versorgung, braucht Wärme, braucht Liebe, braucht Geborgenheit, Kleidung, so viele Dinge. Ist es im geistlichen Leben anders? Was denkt ihr? Ist dieses Leben so, dass es keine Pflege braucht? Ihr wisst die Antwort schon. Es braucht Pflege, sogar viel Pflege. Okay, es ist ewiges Leben. Es geht nicht völlig zugrunde. Ein Säugling, auf dem niemand sich kümmert, der stirbt nach kurzer Zeit. Dieses ewige Leben, da bleibt ein Same, da im Verborgenen. aber es ist wie äußerlich dann wie tot. Es braucht Pflege. Das ist der nächste Punkt. Damit dieses Leben wachsen kann, braucht es Versorgung. Wir müssen im Leben wachsen. Für den Aufbau müssen wir im Leben wachsen. Das Wichtigste ist bei dem Wachsen natürlich die Ernährung. Ein Kind, das nicht ernährt wird, das wird bald sterben. So sind auch wir dazu berufen, einander und auch uns selbst zu nähren. Wie geschieht das? Wie kannst du dieses göttliche Leben in dir ernähren? Ihr kennt es schon, aber es ist gut, sich es immer mal wieder vor Augen zu halten und sich wirklich bewusst zu werden, wie notwendig diese Ernährung eben ist. Der Herr Jesus hat aus 5. Mose zitiert, ein wichtiges Wort, zwar als er vom Feind versucht wurde. Das steht in Matthäus 4, Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das hat der Herr gesagt. Das war für ihn so wichtig. Das ist auch für uns wichtig. Du brauchst dein tägliches Brot, ganz klar. Aber nicht vom Brot allein sollst du leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das heißt, wir müssen das Wort, das Gott zu uns redet, hören und davon leben. Das Wort, das Gott zu uns redet, davon lebt dieser innere Mensch, der von neuem geboren ist. Das brauchen wir, dieses Wort. Um dieses Wort zu empfangen, da musst du zum Herrn kommen, dich ihm öffnen, sag, Herr, ich möchte jetzt was von dir hören. Ich möchte dein Wort hören, dein Sprechen haben. Eine Schwester hat mal ein Lied gedichtet, setz dich zu meinen Füßen, setz dich und hör mir zu. Ich habe dir so viel zu sagen. Bist du bereit? Hörst du mir zu? Sollen so sein, ja, sich zu seinen Füßen setzen, einmal alles vergessen, was war, was ist, was sein wird, einfach uns auf den Herrn einstellen und hören, was er uns zu sagen hat. Und dann sagt er oft, greif zur Bibel, da habe ich dir viel zu sagen, diesem Wort. Ja? Ja, das ist das Wort, wodurch der Herr uns ja so viel spricht. Er spricht direkt durch seinen Geist zu uns. Weil nicht alles kann in der Bibel stehen. Was du für einen Beruf ergreifen sollst, das kann nicht in der Bibel stehen. Das ist klar. Da musst du den Herrn direkt fragen. Und er hat es dir auch direkt sagen. Aber ohne dass du dieses Wort gut kennst, bleibt das Reden des Herrn zu dir sehr eingeschränkt. Deswegen so wichtig, dass wir die Bibel nehmen und dort das Sprechen Gottes empfangen. Es gibt Leute, die lesen die Bibel wie einen Roman. Und dann weiß man, was da steht und fertig. Gut, man kann auch mal Überblick sich verschaffen und durchlesen. Aber um wirklich zu empfangen, was hier steht, dafür braucht es mehr, als dass ich es nur durchlese. Wir müssen dabei zum Herrn kommen. Er sagt ja zu den Pharisäern in Johannes 5, 39 bis 40, ihr durchforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Das stimmt auch, in der Schrift ist dieses ewige Leben. Und jene sind es, die von mir zeugen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um ewiges Leben zu haben. Wir sollen zu ihm kommen. Wenn du dieses Wort liest, dann komm zum Herrn Jesus. Dann sag zum Herrn, Herr, öffne mir die Augen. Ich möchte dich jetzt da berühren, diesem Wort. Ich möchte etwas schmecken von dir. Dann greif es auf und mach es zu einem Gebet. Ich möchte jetzt zu dir kommen um ewiges Leben zu haben. Möchte dich jetzt berühren in diesem Wort. Wenn wir was essen, dann schlucken wir es ja nicht ungekaut runter, sondern wir kauen es. Vielleicht sogar lange, wenn es gut schmeckt. Dann lässt es lange im Mund, weil es so gut schmeckt, oder? Deswegen ist es gut, dem Wort zu bleiben. Es zu betrachten, es zu kauen, darin es zu beten, damit Umgang zu haben. Es ist Gottes ewiges, wunderbares Wort, das uns zur Nahrung gegeben ist. Johannes 6, Vers 53. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Manche Menschen denken, es bezöge sich auf den Tisch des Herrn, dass wir dort halt das Stückchen Brot essen und den Schluck Wein trinken. Aber aus dem Zusammenhang wird klar, dass das hier nicht gemeint ist. Der Herr redet hier von seinem Fleisch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Etwas weiter hinten sagt er: Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Dies Essen bezieht sich also sehr klar zu sehen auf sein Wort. Gott will, dass wir sein Wort essen. Vielleicht haben wir es noch nicht ergriffen, was das genau bedeutet. Dann kommen wir zum Herrn und sagen: Herr, zeig mir, was bedeutet es, dein Wort zu essen? Ich möchte es essen. Die Worte, die du zu uns redest, sind Geist und sind Leben. Das haben viele damals nicht verstanden von seinen Jüngern, haben sich dann zurückgezogen. Aber Petrus hat es verstanden. Er hat gesagt: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Lass uns auch solche sein, die das verstehen. Ja, und daraus folgt einfach, wenn wir so zum Wort kommen, dass dies Leben in uns wächst, dass es zunimmt, zunimmt an Reife, Ausdruck, mehr und mehr. Es ist nicht nur eine Lehre, das auch, gell? Es ist aber eine Lehre, die voller Leben ist und uns zunehmen lässt an diesem Leben. Dann gibt es aber noch ein drittes. Wir wachsen im Leben und wir sollen auch dieses Leben kennen. Wissen, was Leben ist und was nicht Leben ist. Unterscheiden lernen. Kinder können auch schon unterscheiden. Wenn du denen was gibst, was schon verdorben ist, und sie nehmen es in den Mund, dann spucken sie es wieder aus. So sollen wir auch sein. Unterscheiden lernen ist nicht alles, was es gibt. Es gibt Dinge, die sind nicht gut zur Speise. Wir müssen lernen, Leben kennenlernen. Der Herr sagt hier in Johannes 8, Vers 31 und 32, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Also, wenn wir in seinem Wort bleiben, werden wir wahrhaftig seine Jünger. Jünger ist wie Schüler, die etwas lernen. Also bleib in seinem Wort. Und dann lernst du etwas. Kinder sind nicht nur da, damit sie ernährt werden, sondern auch, dass sie zur Schule gehen, für etwas lernen. Dieses Leben muss ernährt werden. Das ist das Wichtigste. Ohne das geht gar nichts. Aber wenn man nur ernährt wird und nichts lernt, ist nicht gut. So sind wir auch. geht um beide Dinge. Wir bleiben in seinem Wort und werden wahrhaftig seine Jünger. Und was kommt dann? Dann erkennen wir die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Ist das nicht wunderbar? Wollen wir dich alle erfahren? Solche Jünger sein, die die Wahrheit erkennen, die uns frei macht. Wir essen und trinken sein Wort und wir bleiben in seinem Wort, erkennen die Wahrheit, die uns frei macht. Und dann hängt damit zusammen auch, wir lernen noch mehr die Stimme des Herrn Jesus kennen. Er sagt ja in Johannes 10, Vers 14 und 15, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Diesen Hirten sollen wir kennenlernen. Aus vielen anderen Stimmen heraus die Stimme des Herrn kennen. Vielleicht alles laut um dich herum. Viele Menschen haben ihre Meinungen. Aber in dir spricht der Hirte. Der redet vielleicht ganz anders als die Menschen um dich herum. Möchten diese Stimme des Hirten kennen, wie er zu uns redet. Leben, kennenlernen. Es gibt Menschen, die haben sehr große Redebegabung. Andere haben gute Schriftkenntnis. Andere sind unheimlich hingegeben. Aber kennen sie Leben? Man kann viele Dinge für Gott tun. Christenheit ist voll davon. Ich beurteile es nicht. Aber wir sind dazu aufgerufen, es zu prüfen. Ist es wirklich Leben? Es gibt große Konferenzen, wo Tausende zusammenkommen. Wird dort Leben erreicht? Oder sind es gute christliche Werke? Wir müssen lernen, diese Stimme des Hirten zu kennen. Leben, kennenlernen, unterscheiden lernen, in der Wahrheit bleiben, dass der Herr uns alles das lehren kann. Es gibt einen Vers in 1. Korinther 8, 1 bis 3. Was aber die Götzenopfer anlangt, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen muss. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Aus diesem Leben heraus, aus diesem Wachstum des Lebens heraus, kommt die Liebe. Die Liebe zu Gott. Die Liebe zu den Heiligen. Diese Liebe, die führt zum Aufbau. Bloße Schrifterkenntnis, bloße Aktionen aller Art blähen auf, wie ein Luftballon. Und alle sind beeindruckt, so groß. Aber es ist kein Leben, es ist nur aufgebläht. Was wir brauchen ist Leben. Das zur Liebe führt, die den Aufbau wirkt. Wachstum im Leben. Und aus dieser Liebe kommt dann eine tiefe Erkenntnis von Gott, die nicht nur jetzt in der äußeren Buchstabenerkenntnis ist, sondern wenn du unseren wunderbaren Herrn erkennen willst, dann musst du ihn lieben. Ohne Liebe zu ihm wirst du vielleicht viel Wissen über ihn haben, kannst vielleicht stundenlange Vorträge halten, aber du kennst ihn nicht wirklich. Aber diese Liebe zu ihm, die brauchen wir. Und aus ihr kommt dieser Aufbau. Und durch diese Liebe, mit dieser Liebe geschieht der Aufbau, mit der Gottes Plan, Gottes wunderbarer Vorsatz erfüllt wird. Lasst uns so Leben finden, im Leben wachsen. Und Leben kennen, das alles soll unsere Liebe und zum Aufbau führen. Amen.
Ich habe heute Morgen ein paar Verse gelesen, am Morgen Sache und
wir haben den Geist und ja, zusammen erfahren wir das Leben im Umgang miteinander, wie der Herr reagiert. In unserem Verhalten, unserem Denken übereinander, im Dienen. Und dadurch schärfen wir auch unser Bewusstsein für den Geist und sehen auch die Notwendigkeit, ohne den Geist und ohne das Leben gibt es keinen Aufbau, gibt es keine Erneuerung in meinem Denken und auch ein Zusammenfügen mit allen Geschwistern, ein Hineinwachsen in ihn. Und es gibt einen, der im Gemeindeleben, der hat gedient und er war in der Lage, Leben auszuteilen. Und das ist der Onesiphorus. Im 2. Timotheus, Kapitel 1, heißt es in Vers 16, da sagt Paulus, der Herr gebe Barmherzigkeit im Haus des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt. Paulus, er hatte diese Erquickung durch diesen Bruder angenommen. Also der hat gelernt, dem Paulus im Geist zu dienen, im Geist zu ihm zu kommen. Nicht nur einen netten Besuch abzuhalten, weil Paulus gefangen war, sondern auch Geist und Leben darzureichen. Und dann heißt es, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Also er hatte auch Ausdauer. Paulus war wahrscheinlich nicht so leicht aufzufinden und es hatte Ausdauer gebraucht. Der Herr gebe ihm, dass er vom Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus gedient hat, weißt du sehr gut. Das habe ich jetzt zusammengebracht. Warum sagt Paulus das noch am Ende? Ja, dass er in Ephesus gedient hat, das zeigt einfach, dort in Ephesus hat er Onesiphorus gelernt, durch den Geist Geschwistern zu begegnen, aufgebaut zu werden, Leben darzureichen, das Leben zu kennen. Und auch wir möchten gerne mehr das Leben kennen. Und es ist gut, es gemeinsam zu ergreifen, wie es da auch heißt, dass wir gemeinsam dieses Leben ergreifen wollen. Wir haben ja alle dieses wunderbare Leben erfahren. Und durch dieses Dienen werden wir auch tauglich gemacht zu Dienern eines neuen Bundes, nämlich des Geistes. Und dieses Zeugnis zeigt, dass dieser Onesiphorus in der Gemeinde in Ephesus durch das Dienen gewachsen ist, um Leben darzureichen. Lobe den Herrn. Das hat mich jetzt auch heute Morgen angespornt. Ja, das Gemeindeleben hat eine Auswirkung. Der Geist kann auch dann uns gebrauchen, gell, dass wir Geschwister, die in Not sind oder in anderen Situationen, wo der Herr uns hineinschickt, dass wir lernen, durch den Geist Leben darzureichen.
Was mich berührt, dass wir diesen großen Reichtum haben von Gott und von unserem Herrn, dass wir alle reich gemacht sind, aber auch was wir dann damit machen, das heißt, wir können nicht nicht einander dienen, nur wie dienen wir einander? Dienen wir einander zum Aufbau oder vielleicht machen wir es auch einander ein bisschen schwieriger, als es sein müsste? Und so war ich echt auch ermutigt. Ich hatte diese Verse auch in eine Gruppe geschickt von Apostelgeschichte 4, das Gebet der Gemeinde, wie es dort beschrieben ist, wie auch die Gemeinde zusammen in Einheit einmütig im Gebet war. Und das hat mich irgendwie berührt, wie sie haben eine Nachricht bekommen. Dieses Gebet, das beginnt ab Apostelgeschichte 4, 23 und geht dann bis 31, der Abschnitt. Ich möchte das nicht ganz lesen. Aber sie haben eine Nachricht bekommen und haben dann gemeinsam sind sie vor den Herrn gekommen. Und dann will ich eigentlich nur lesen in Vers 32 aus Apostelgeschichte 4. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass er etwas von seinen Gütern ihm gehöre, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Ich war irgendwie sehr davon berührt, weil wir einander dienen. Wir dienen einander auch in dem, wie wir wie wir sprechen, was wir austeilen, was wir auch selber gesammelt haben, wovon wir uns ernähren. Das heißt, auch das, womit wir unser Herz füllen, so spricht auch unser Mund das heraus. Und dann, wenn wir einander dienen wollen, das ist nicht was, was wir nur sonntags machen, sondern unser Dienst als Priester ist immer. Auch in der Arbeit, das ist auch eine Übung, auch mit den Geschwistern, in jedem Gespräch, womit füllen wir uns und was können wir ihnen dann als Dienst darreichen? Haben wir Leben, und das ist auch einander Leben auszusprechen, das ist so kostbar, Geist und Leben, und das ist nur im Wort von unserem Vater. Amen.